Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media mit einem Doppelinterview. Sprich, ich hatte das Vergnügen mit zwei Gästinnen, Maria Exner und Hannah Israel. Wer sind die beiden? Maria Exner, seit diesem Monat Chefredakteurin des Zeit-Magazins und Mitinitiatorin eines Projekts namens Deutschland spricht, um das es hier gehen soll. Vorher lange stellvertretende Chefredakteurin bei Zeit Online. Und zweitens Hannah Israel. Die letzten Jahre war sie in der Redaktion von Anne Will, seit Oktober Projektleiterin von My Country Talks, der globalen Weiterentwicklung von Deutschland spricht. Und worum es hier heute geht, ist Folgendes. Es geht um ein Projekt, das ich in vieler Hinsicht sehr, sehr spannend finde. Auch in diesem Jahr wurde viel geredet über gesellschaftliche Zerklüftung, Polarisierung, über Filterbubbles, eine auseinanderdriftende Gesellschaft. Und alles keine neuen Themen. Zeit Online hat vor 4 Jahren, 2016, ein kleines Projekt gestartet, das dagegen etwas tun wollte. Unter dem Titel Deutschland spricht, verkuppelte die Redaktion Menschen aus gegensätzlichen politischen Lagern zum persönlichen Gespräch miteinander. Also Treffen in der echten Welt. Also eine Matching-Dating-Plattform sozusagen als kleines Experiment. Und das hat so eingeschlagen, die Resonanz war so groß, dass der Zeitverlag dieses Jahr eine eigenständige Tochter gegründet hat. Aus Deutschland spricht ist My Country Talks geworden, also global orientiert. Und Ziel ist jetzt, in Zusammenarbeit mit Medienpartnern andersdenkende Menschen rund um die Welt miteinander ins Gespräch zu bringen. Warum ich so gerne mit Hannah und Maria hier im Podcast darüber sprechen wollte, hat mehrere Gründe. Also in vieler Hinsicht ist digitaler Journalismus ja immer noch eine Einbahnstraße. Also eine Redaktion sagt einer passiven Audience in der Regel, was los ist und wie man darüber denken kann. Und My Country Talks schaffte es, diese starre Rollenverteilung aufzubrechen und die Hoheit und Reichweite von Redaktionen dafür zu nutzen, Dialog zu schaffen, wo vorher keiner war. Das ist ja, also ist im Übrigen ja auch die Mission und der Daseinsgrund von unserem Startup Opinory. Und deswegen ein Herzensthema. Zweitens ist My Country Talks ein fantastisches Beispiel für gelungenes Innovationsmanagement im Verlag. Also von dem Weg von einem niedrigschwelligen MVP hin zu einer eigenständigen GmbH kann man, glaube ich, vieles lernen, wie sich eine Idee organisch und ressourcenschonend entwickeln lässt. Und last but not least geht es ja auch um eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Was lässt sich tun gegen zunehmende Polarisierung und ihre Gefahren? Und hierzu haben Maria und Hannah einige Erfahrungswerte. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei und mit diesem Gespräch. Maria, du bist Mutter von Deutschland spricht und Hannah, du bist Projektleiterin von My Country Talks, was die evolutionäre Weiterentwicklung von dem Format Deutschland spricht ist, über das wir hier sprechen wollen. Maria, du als Initiatorin von Deutschland spricht, kannst du erzählen, was das ist?
Gerne, was ist Deutschland spricht? Deutschland spricht ist ein Dialog, Event, eine Dialogveranstaltung, die Zeit Online ins Leben gerufen hat, vor mittlerweile knapp 4 Jahren, hinter der die Idee steckt, Menschen, die ganz unterschiedliche politische Meinungen haben, miteinander über diese politischen Fragen ins Gespräch zu bringen. Also wirklich Menschen, wo der eine sagt, in der Vergangenheit waren das etwa Themen wie: Ich bin für den Atomausstieg oder ich bin gegen den Ausstieg aus der Atomenergie. Ich bin für eine sehr klare Abschottungspolitik Europas in der Flüchtlingsfrage oder ich bin dafür, dass Europa sehr freizügig Geflüchteten Asyl und Aufenthalt gewährt. Also Menschen, die auf diesen sehr polarisierenden Themen total unterschiedlicher Meinung sind, die nicht übereinander sprechen zu lassen, sondern miteinander. Das ist die Idee von Deutschland spricht gewesen. Oder ist sie bis heute?
Und gestartet vor 4 Jahren, sagst du, das heißt 2016, also heißes politisches Jahr. Weist schon ein bisschen in eine Richtung, aber kannst du sagen, warum ihr damit gestartet habt?
Genau, es war wirklich diese vielen, vielen schockierenden, muss man sagen, zum Teil Ereignisse des Jahres 2016, die uns sehr ins Nachdenken gebracht haben in der Redaktion von Zeit Online. Ich war damals eben Mitglied der Chefredaktion. Wir haben aber natürlich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der Chefredaktion, sondern auch mit unseren Politikkollegen, darüber diskutiert, wie man journalistisch jetzt eigentlich auf dieses Brexit-Referendum, was so überraschend zugunsten des Brexits ausgegangen ist, reagiert, wie man reagiert auf die auch für die sogenannten liberalen Medien überraschende Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Das waren, glaube ich, die beiden Kernereignisse. Und in Deutschland war es ja eben genau wie vor 4 Jahren auch, wie heute auch, war es vor 4 Jahren so, dass die Bundestagswahl dann vor der Tür stand. Mhm. Und wenn man sich zurückerinnert, war 2016 schon auch ein Thema, dass man schon irgendwie erahnt hat, dass die AfD den Sprung ins deutsche Parlament schaffen würde in dieser Bundestagswahl. Und all diese politischen Ereignisse haben uns eben überlegen lassen, was können wir denn als Online-Redaktion auch mit den besonderen Möglichkeiten, die der Online-Journalismus bietet, eigentlich tun, um darauf zu reagieren. Und dann haben wir so eine ganze Reihe von Projekten auf ein großes Flipchart gekritzelt, zu einem klassischen Brainstorming, wo alles erlaubt ist. Und eine der Ideen, die da auf diesem Flipchart gelandet ist, hieß ein Tinder für Politik oder ein Tinder für politische Gegensätze. Weil wir, wenn man eben diese von mir gerade kurz aufgezählten Ereignisse sich nochmal vor Augen holt, verbindet die ja, dass es Teile der Gesellschaft gibt, die sich stärker von der Mitte entfernen, in ihren Meinungen extrem verfestigt sind und auch gar nicht mehr in den Austausch gehen wollen darüber, ob ihre Position eigentlich gut oder schlecht ist, sondern eben immer weiter sich verfestigen in zum Teil sehr radikalen Ansichten. Und dann dachten wir, es wäre doch eine gute Idee, wenn nicht immer nur die Journalisten zu diesen Menschen sprechen, was sie denken sollen, sondern wenn diese Leute auch miteinander sprechen würden. Und wir haben die Idee echt ein paar Mal, also sozusagen dann auf Umsetzbarkeit abgeklopft, dann wieder verworfen, weil wir dachten, ja, jetzt irgendwie so eine eigene Software bauen und alles, puh, wir müssen ja auch noch klassischen Journalismus vor der Bundestagswahl machen. Und irgendwie hat die uns aber trotzdem nicht losgelassen und dann haben wir gemeinsam mit unserer Entwicklungsredaktion einfach einen sehr, sehr einfachen Weg irgendwann gefunden und haben wirklich sprichwörtlich einen Google Doc mit einem kleinen Frontend verknüpft und das auf die Website von Zeit Online gestellt. Und da stand eben, dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Und wir haben den Leuten dann politische Ja-Nein-Fragen gestellt. Eine war eben damals, war der Ausstieg aus der Atomenergie richtig? Eine andere war, ob man die Homo-Ehe befürwortet oder ablehnt.
Also so klassische Polarisierungsthemen.
Genau. Und dann dachten wir, naja, wenn da jetzt mal 500 Leute antworten und irgendwie ihre Postleitzahl und ihre Handynummer hinterlassen und wir die dann miteinander so tindermäßig matchen können, dann ist das bestimmt schon viel. Und dann haben sich tatsächlich innerhalb der ersten 24 Stunden auf unser kleines Schildchen hin mehr als 1000 Leute schon angemeldet. Und das sind dann innerhalb von ganz kurzer Zeit schon in der ersten Ausgabe von Deutschland spricht 12.000 Anmeldungen geworden.
Also ihr hattet mit 500 geplant, es wurden 12.000 und das hat genau. Dann eine Ahnung vermittelt, dass da wohl was ist, was ihr gefunden habt.
Genau, dann hatten wir das Gefühl, hier gibt es anscheinend ein Bedürfnis. genau, und entsprechend hat dann auch die Idee, die wir hatten, dass wir also irgendwie händisch uns dann Postleitzahlen zurufen und die Leute so
Postleitzahlen, um die lokal miteinander zu verbinden.
Genau, ja. genau. Weil was wir eben von vornherein was von vornherein sozusagen prägend war für das Projekt, war der Gedanke, die Leute müssen persönlich miteinander sprechen können. Ja. Das wollten wir eben sicherstellen, dadurch, dass wir politische Gegensätze in einer Nachbarschaft oder in einem Postleitzahlengebiet finden.
Hanna, ich habe gleich noch sehr viele Fragen in deine Richtung, aber nochmal zu dieser Ur-MVP-Version von Deutschland spricht. Das eine ist ja mit einem pragmatischen Google-Doc Leute miteinander zu verbinden. Das andere ist dann ja, die wirklich in der physischen Welt zusammenzubringen und ins Gespräch zu bringen und zu befähigen, ein Gespräch zu führen. Wie habt ihr das gemacht? Dafür hat man ja auch als Online-Redaktion jetzt nicht die klassische Kompetenz.
Nee, das stimmt total. Ich glaube auch, also wir sind natürlich mit einer gehörigen Portion Naivität auch daran gegangen. Ich glaube, die begleitet uns auch bis heute. Also es gibt natürlich viele, viele Menschen, die sich einerseits akademisch, andererseits auch aus so einer Sozialarbeiter- oder Mediatorenperspektive ja damit beschäftigen, wie können Menschen gut ein Gespräch miteinander führen. Das haben wir einfach damals nicht gemacht. Wir dachten, wir fragen die Leute nach ihrer politischen Meinung, stellen ihnen jemanden vor. Per E-Mail haben wir das dann gemacht, der eben auf diese Fragen genau das Gegenteil geantwortet hat. Und erzählen, was wir schon gemacht haben. Wir haben die Leute dann so ein bisschen, das machen wir auch bis heute, wir fragen die Teilnehmer alle nach so ein paar persönlichen Angaben. Womit beschäftigen sie sich beruflich? Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? Woran erkennt man sie? Sodass man wenigstens einen minimalen persönlichen Eindruck von diesem total Fremden bekommt, ja, der einen da in das Postfach geschickt wird. Und dann haben wir den Leuten eigentlich, muss man sagen, eine totale Carte Blanche gegeben und haben auch gesagt, was sie bei diesem Gespräch besprechen, ist ihre Sache. Wir freuen uns, wenn sie sich treffen und uns hinterher erzählen, wie es war.
Wisst ihr, wie viele von den Intros dann in tatsächlichen Treffen resultieren?
Also wir haben da auf jeden Fall so zwei ganz gute Messpunkte. Der eine ist, die Teilnehmenden müssen einander bestätigen. Also in dem Moment, wo ich habe mich angemeldet, bekomme dann irgendwie ein paar Wochen später mein Match, also mein politisches Gegenüber per Mail vorgestellt. Und wenn ich mir denn diese persönlichen Angaben durchgelesen habe, dann habe ich nochmal die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will diese Person treffen und die soll meine E-Mail-Adresse bekommen, um mich kontaktieren zu können. Oder nein, das ist mir irgendwie doch zu heikel oder ich habe keine Zeit, ich will das irgendwie nicht mehr. Dann bestätigen die Leute ihr Match nicht. Und wir wissen, dass im Großen ist es so zwischen einem Viertel und einem Drittel aller Leute, die sich sozusagen mal angemeldet haben, die dann auch gegenseitig sozusagen ihr Match bestätigen, ne? Also es ist schon so, dass sich von vielen, vielen tausend Leuten, die sich anmelden, es dann einen kleineren Teil gibt, wo dann wirklich erfolgreich Matches sozusagen zustande kommen. Und von denen muss man aber sagen, treffen sich dann wirklich die allermeisten, weil wir die nach Feedback fragen. Wir bitten die immer, uns ein Selfie zu schicken an dem Tag, wo ihr Gespräch stattfindet, und uns auch einen kleinen Feedback-Fragebogen zu beantworten.
Da
Und
sind
da
sie weg.
kriegen wir also Tausende von Selfies kriegen wir da.
Und ist da, also man würde sich ja wünschen, dass ein Outcome davon wäre, und das gilt natürlich in beide Richtungen, also links, rechts, Mitte, in alle Richtungen, aber so dieses Gespräch hat mich dazu gebracht, anders über bestimmte Positionen nachzudenken oder hat mir Verständnis vermittelt, warum man so und so denken kann. Ist das das, was da rauskommt oder was kommt am Ende aus diesen Gesprächen für Resonanz?
Ja, total gute Frage. Also es gibt, man kann die, glaube ich, auf zwei verschiedene Arten beantworten, die Frage. Einmal, was ist die unmittelbare Erfahrung der Leute, die teilgenommen haben? Und dann ist es so, dass wir tatsächlich eine Version einer Ausgabe von Deutschland spricht, nämlich im Jahr 2018 auch haben wissenschaftlich begleiten lassen. Und da gibt es sozusagen eine wissenschaftliche Antwort auf das, was das Gespräch bringt, was da passiert. Die anekdotische Evidenz, sozusagen die Erfahrung der Teilnehmer ist, die sagen eigentlich immer, es war ein total bereicherndes Gespräch. Wir waren uns viel ähnlicher, als ich gedacht hätte. Also das passiert ich würde sagen, in 80% der Fälle, wo man wirklich Leute vermittelt, die extrem unterschiedlich geantwortet haben. Die sagen hinterher, wir haben festgestellt, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als wir gedacht hätten und dass wir zwar unterschiedlich auf die Themen blicken, aber verstehen können, wo der jeweils andere herkommt.
Habt ihr Auswahlkriterien für so, Hanna, vielleicht hat sich das auch schon weiterentwickelt in der jetzigen Form, aber habt ihr Auswahlkriterien für bestimmte Positionen oder für Nazis oder für absolute Verschwörungstheoretiker, die ihr als unberechenbar einstuft?
Naja, einerseits ist es ja so, dass wir schon sorgfältig unsere Medienpartner sozusagen mit ins Auge fassen, was
da
natürlich,
kommt gleich noch drauf.
Genau, was für sozusagen internationale Varianten relevant ist. Und darüber hinaus ist es schon so, dass wir auch ein Flagging-System haben, was in der Software funktioniert. Und wenn wir sehen, dass Leute keinerlei Interesse an einem wirklichen Gespräch haben oder dass sie Verschwörungsideologien zum Besten geben, dann wird die Teilnahme für diese Person unmöglich gemacht.
Ach so, das ist, was man da ausfüllt als potenziell Teilnehmende, ist da nicht nur so ein Multiple Choice, sondern auch freie Antwortfelder.
Genau, das hatte Maria ja gerade schon gesagt. Wir fragen eben auch persönliche Fragen. Mhm. Und da kann man sehr genau eigentlich erkennen, ob die Leute tatsächlich Interesse haben, Positionen auszutauschen, ihr Gegenüber kennenzulernen oder ob sie sozusagen interessiert daran sind.
Renten wollen.
Genau.
Hanna, du warst damals in der MVP-Ära von Deutschland spricht, warst du noch nicht bei Zeit Online. Wie bist du damals damit in Berührung gekommen?
Damals wahrscheinlich als ganz einfache Leserin von Zeit Online, die schon im ersten Moment gedacht hat, dass das ein geniales Projekt ist, weil es da ansetzt, wo, sage ich mal, Medien ein Stück weit sonst aufhören. Also sie bringen Menschen in ein persönliches Gespräch miteinander und ich glaube, das ist ganz essentiell und zentral, weil nur das persönliche Gespräch dazu in der Lage ist, tatsächlich einen Perspektivwechsel bei Menschen zu befähigen.
Du hast es schon angedeutet, wir haben es schon angedeutet, das, was da aus einem Post-it im Brainstorming raus gestartet ist, ist jetzt auf einen größeren Sockel gehoben worden und heißt jetzt My Country Talks, ist ja dann auf eure Seite, geht jetzt gar nicht wahnsinnig sichtbar mit Zeit Online oder mit der Marke Zeit verkoppelt. Wie unterscheidet sich das, was ihr jetzt macht, von der ursprünglichen Form?
Die Idee ist die gleiche. Das gleiche System steht dahinter. Wir wollen möglichst viele Menschen miteinander ins Gespräch bringen und unterschiedliche persönliche oder unterschiedliche politische Positionen miteinander in Verbindung bringen. Das Ganze ist nur jetzt zur internationalen Plattform geworden. Also Deutschland spricht, gibt es natürlich weiter, auch im nächsten Jahr wieder im Kontext der Bundestagswahlen. Aber darüber hinaus gab es bisher auch schon Britain Talks, Sweden Talks, Austria Talks, also weitere nationale Dialog-Events. Und darüber hinaus gibt es auch Europe Talks, was jetzt zum zweiten Mal am 13.12. stattfindet. Und heute ist tatsächlich die Anmeldephase zu Ende gegangen. Und wir haben über 12.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Europa, die sich angemeldet haben, um mit einer Person aus einem anderen europäischen Land zu sprechen, die ganz anders als sie selbst denkt.
Vielleicht, Pia, um den Weg von Deutschland spricht so My Country Talks so ein bisschen zu erhellen, ist es, glaube ich, wichtig nochmal zu erzählen, dass die Resonanz auf Deutschland spricht eben einerseits, wie ich vorhin erzählt habe, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmenden kam. Ne? Also wir dachten, es kommen 500 und es kamen irgendwie 12.000. Auf der anderen Seite gab es aber auch wahnsinnig viel Resonanz von Kolleginnen und Kollegen, muss man sagen. Also wir haben wirklich Post von Redaktionen, vor allen Dingen aus dem Ausland bekommen, sehr, sehr schnell, aus dem europäischen Ausland, sogar darüber hinaus, und auch wirklich, muss man sagen, auch Glückwünsche von Kolleginnen und Kollegen aus dem Inland zu diesem Projekt. Und es war irgendwie ziemlich schnell klar, dass der Bedarf da draußen eben nicht nur ist, von Menschen an so einem Projekt teilzunehmen, sondern dass auch andere Redaktionen uns total eindeutig darum gebeten haben, ob wir ihnen helfen können, das Gleiche weiterzumachen oder das Gleiche mit ihren Leserinnen und Lesern zu machen. Und dieses Baby, was wir da 2016, 2017 auf den Weg gebracht haben, ist uns halt total schnell über den Kopf gewachsen, muss man sagen, von den Anfragen her, die es gab. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen, wo wir jetzt total froh sind, dass wir jetzt 2020 im Sommer tatsächlich mit My Country Talks und Hanna und ihren Kollegen eine eigene kleine Organisation gründen konnten, die jetzt endlich in der Lage ist, diese Anfragen von anderen Medienhäusern zu beantworten, den Kollegen dabei zu helfen, selber My Country Talks Projekte zu machen, weil wir das im Prinzip seit 2017 über einige Jahre als so ein sehr, sehr schönes Seitenprojekt, wir haben immer gesagt, das ist unser Hobby, von der Chefredaktion und Teilen der Redaktion von Zeit Online betrieben haben.
Aber es ist ja so die beste Bestätigung eines Experiments, wenn es einem über den Kopf wächst. Und von daher folgerichtig, dass ihr da eine eigene Organisationseinheit geschaffen habt, die auch, wenn ich es richtig verstanden habe, eine eigene, also eine eigene Unterfirma ist, richtig?
Genau, das ist ganz offiziell ist eine Zeit-Online-Tochter und wie Maria schon gesagt hat, wir wollen das groß machen und wir wollen das professionalisieren und My Country Talks als unabhängige Plattform für politischen Dialog etablieren. Und ich glaube, das kann nur als sozusagen ausgegliederte Organisation funktionieren, um entsprechend auch die Ressourcen und Kapazitäten dafür erstmal auf den Weg zu bringen.
Maria, du hast gerade schon angesprochen, die Medienpartner. Vielleicht können wir erstmal darüber, nochmal darüber reden. Mhm. Was hat eine Redaktion davon, dieses Format auch auf der eigenen Seite zu promoten?
Mhm. Genau, also wir haben für die zweite Ausgabe von Deutschland spricht, das war dann eben die im Sommer 2018. Das war die erste Ausgabe, wo wir als Zeit Online dann auf viele, viele Kollegen in Deutschland zugegangen sind. Zum Teil hatten die sich vorher schon bei uns gemeldet. Zum Teil sind wir dann auf die zugegangen und haben gesagt, hey, Deutschland spricht, macht doch eigentlich erst dann richtig Sinn, wenn wir einen Teilnehmerkreis da zusammenbringen von Leuten aus allen möglichen Milieus aus allen Ecken Deutschlands, also so divers wie möglich.
Das heißt, wenn ihr nur sozusagen von Zeit Online Teilnehmer rekrutiert, bekommt ihr eure Analyse nur auch nur Zeit Online
Leserinnen und Leser.
Genau.
Auf jeden Fall, klar.
Und deswegen, ihr wolltet das politische Spektrum weiter ausbreiten.
Genau, also wir dachten schon, okay, bei diesem Projekt ist Diversität halt total
Teil
wichtig.
Des Kernprodukts.
Also muss irgendwie sein. Jenseits des eigenen Leserkreises da nach Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich auf die Suche zu machen.
Und da war es für euch wahrscheinlich schwieriger, rechtskonservative Teilnehmende zu finden, oder?
Klar, also sozusagen die, wenn man sich die Ja-Nein-Verteilung auf die Fragen, die wir 2017 gestellt haben, anguckt, dann ist es jetzt zum Beispiel bei einer Frage, hat Deutschland so viele Geflüchtete aufgenommen? Das war eine Frage, die sozusagen auf 2015 und die Folgezeit rekurriert hat. Dann sagt eine Mehrheit der Zeit Online-Leser nein, wir haben nicht zu viele Geflüchtete aufgenommen. Und eine Minderheit sagt ja. Und wenn man diese Frage in einem repräsentativen Querschnitt der deutschen Bevölkerung stellen würde, dann wäre das Meinungsbild zu dem Zeitpunkt damals auf jeden Fall anders ausgefallen. Ne? Das ist so. Auf der anderen Seite nehme ich immer unsere Leserinnen und Leser auch gerne in Schutz, insofern zu sagen, das sind jetzt nicht nur die, das sind nicht nur die Lehrer und die pensionierten Professoren, die Zeit Online lesen, sondern wir haben da wirklich auch schon in der allerersten Ausgabe Paarungen gebildet von Leuten, die ganz klassisch in der Sozialarbeiter arbeiten, von Kindergärtnerinnen mit irgendwie, ich sag jetzt mal, besser Verdienenden aus der Großstadt. Also so wenig divers, wie man das manchmal so klischeehaft sich vorstellt, sind die Zeitleser und die Zeit-Online-Leserinnen nicht. Ja, trotzdem hat es dem Projekt gut getan, dann eben in der zweiten Ausgabe, unter anderem mit der damals mit der Süddeutschen, mit auch mit Spiegel Online haben wir das damals zusammen gemacht. Also man muss wirklich sagen, mit allen großen deutschen Online-Medien und großen Zeitungen gemeinsam, die ARD-Tagesthemen waren mit dabei. Das war richtig toll. Und hat dann auch entsprechend fast 20.000 Teilnehmende haben sich damals angemeldet. Mhm. Und was bringt das der Redaktion? Ja, das hat natürlich einen ganz konkreten Anteil. Also wir sind fest davon überzeugt, dass das eine Leser-Mediums-Bindung macht bei jedem Einzelnen, der da teilnimmt, die über alles, was man sonst so erzeugen kann, hinausgeht. Also wenn mir meine Zeitung oder mein Online-Medium so ein Gespräch vermittelt hat, dann habe ich ein ganz anderes unmittelbares Erlebnis als jetzt, sage ich mal, nur einen passiven Konsum von einem Medieninhalt. Das ist bis jetzt aber, wir haben da bis jetzt keine Metrik entwickelt, wie man das misst. Ja? Das heißt, wir laufen auch nicht rum und sagen den Medienpartnern, hier sind die 5 Key Facts, ja, was dieses Projekt alles auf der betriebswirtschaftlichen Seite gar Positives für euch bringt. Sondern man muss wirklich sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die dieses Projekt bis jetzt mit uns gemeinsam gemacht haben, waren alle so wie wir überzeugt davon, dass diese Art von Gespräch etwas ist, was in unserer Gesellschaft immer weniger passiert, weil es im Alltag weniger Begegnungen von Menschen gibt, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen und deswegen auch sehr unterschiedlich über die Welt denken. Und dass Medien einfach in der Lage dazu sind, solche Gespräche zu vermitteln und dass es deswegen gut ist, es zu tun.
Ja, aber
also ein sehr, sehr altruistisches Motiv, muss man sagen.
Und ich glaube, wenn ich, sicherlich einmal das, was du gesagt hast, Maria, gleichzeitig natürlich auch nicht nur bei uns in Deutschland, sondern eben genauso gesehen bei anderen Medienpartnern im Ausland sozusagen im Nachgang von dem Brexit, im Nachgang von der Trump-Wahl und so weiter, die Erkenntnis oder so ein bisschen auch den Unglauben darüber, dass sich ganze Teile der Bevölkerung eigentlich aus sozusagen demokratischen Diskursen herausbewegen und sich mit einer großen Medienskepsis immer mehr sozusagen an die Öffentlichkeit wenden. Und ich glaube, das ist auch ein super Weg, um tatsächlich da ein Stück weit wieder Glaubwürdigkeit zu verstärken und eben mit Menschen, Leser, Leserinnen in Verbindung zu treten, die vielleicht sonst so in der Berichterstattung keinen Raum oder nicht so viel Raum finden. Denn das gehört ja auch dazu, darf man nicht vergessen. Einerseits finden diese Gespräche statt, wir agieren also als Vermittler davon. Gleichzeitig werden Menschen, die Gespräche führen, die über die Plattform dann natürlich auch in Teilen porträtiert, wiedergegeben mit ihren Haltungen, Meinungen oder mit den Erkenntnissen, die sie in ihren Gesprächen gewonnen haben. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Dimension, einerseits für diejenigen, die sich dann gelesen sehen, aber genauso auch für diejenigen, die sich wiederfinden, genauso wie für Medien, die dadurch eine größere Diversität herstellen können.
Also ich finde, als Weiterentwicklung des journalistischen Auftrags ist das absolut eingängig und überhaupt keine Überraschung, dass sich da viele Redaktionen auch bei sich stattfinden lassen wollen. Und auf der quantitativen Ebene ist es ja dann aber wiederum auch relativ nah dran an dem, was an den Erfahrungswerten, die wir mit Opinory machen, wo wir ja auch auf einer Grundannahme fußen, dass oder auf der Hypothese gestartet sind, dass ein unmittelbarer Austausch zwischen und mit Lesern und Leserinnen in einer engeren, loyaleren, besseren Beziehung zwischen Medium und Leser resultiert. Und das sehen wir in allem von Abozahlen bis Time on Site bis Scrolltiefe in einem Artikel, dass sich diese Hypothese bestätigt.
Mhm. Ja, ist total interessant. Also ich glaube, nur noch ein Satz dazu, was ihr ja auch macht mit Opinory und was im Prinzip auch der Eingangspunkt für jedes Deutschland spricht oder My Country Talks Projekt, das ist ja die Leute nach ihrer Meinung zu diesen aktuellen Themen zu fragen.
Ja, genau.
Und das ist was tatsächlich eben klassischerweise, jetzt gerade wenn man vom Printjournalismus her ausgeht, einfach nicht möglich war und auch lange dann von den Online-Medien ja auch nicht gemacht wurde. Also okay, hier ist dieser Inhalt, wir erzählen dir, wie es in der Welt ist und dann, was denkst du eigentlich? Ja, diese Frage oder was denken sie eigentlich? Diese Frage zu stellen, das stellen wir eben auch fest, ist einfach ein total attraktives Angebot für Menschen, die sich natürlich auch ihre eigenen Gedanken machen.
Nochmal zu den Medienpartnern. Ihr wollt das gesamte politische Spektrum erreichen. Hanna, vielleicht von dir, wie weit geht ihr da? Also wenn sich jetzt Breitbart für My Country Talks bewirbt, dürfen die mitmachen?
Ich glaube nicht, denn wir haben tatsächlich Standards definiert und rassistische oder menschenverachtende Inhalte sollten da keine Rolle spielen. Und ich weiß nicht, ob Breitband sozusagen das von sich behaupten kann. Aber darüber hinaus ganz klar, wir wollen politische Diversität, da muss man sich auch ehrlich machen. Wir wollen dann auch ein möglichst breites Spektrum von Medienpartnern mit einbinden.
Was ist da für euch der äußerste Rand, den ihr definiert habt?
Naja, wie gesagt, wir haben definiert, dass sozusagen Fragen, die gestellt werden, tatsächlich ein Gespräch herbeiführen sollen, wo rassistische oder menschenverachtende Inhalte keine Rolle spielen. Also es geht uns nicht um Hetze, es geht uns nicht um Clickbaiting etc., sondern es geht uns darum, tatsächlich Menschen zu emotionalisieren und sie in ein Gespräch miteinander zu bringen. Und deswegen, glaube ich, muss man sich ein Stück weit auch ehrlich machen, dass wir eine Glaubwürdigkeit aufrechterhalten wollen, die sich ein Stück weit von ganz extremen Rändern auch distanzieren muss. Und ich glaube, das muss auch in Zukunft so sein.
Und was dazu kommt, ist, dass das ein Projekt ist, das ist jetzt nichts. Wir reichen den Leuten irgendwie einen Link rüber, den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, und schicken ein PDF mit, so geht's, und dann viel Spaß, sondern wir haben dann viel Austausch zum Prozess. Das ist ein erklärungsbedürftiges Projekt, wenn man so will, ja. Also man muss auch mit den Kolleginnen und Kollegen immer wieder neu darüber reden, warum machen wir es genau so und nicht anders. Also warum zum Beispiel funktioniert der Einstieg über diese polarisierenden Fragen? Was ist eine gute Frage? Was ist keine gute Frage? Eben im Hinblick auf, insinuiert die Frage ein bestimmtes Menschenbild oder nicht? Und dieses ganze Gespräch, das setzt auch ein Vertrauensverhältnis voraus. Also das heißt, unsere Auswahl der Medienpartner wird, glaube ich, immer ein bisschen auch darauf gucken, teilen wir mit den Leuten, die da am anderen Ende der Leitung sitzen oder in einer anderen Redaktion auch eine bestimmte Auffassung darüber, was Journalismus für einen Auftrag hat. Und es wäre, glaube ich, gut, mit Boulevardmedien in Kontakt zu kommen, über Deutschland spricht, aber da gibt es sicher auch welche, wo dieses Vertrauensverhältnis, über das ich gerade gesprochen habe, nicht ganz so leicht aufzubauen wäre und wo wir uns dann auch die Frage stellen, ob das dann gut ist für das Projekt oder nicht.
Also wir etablieren uns ja gerade als eigenständige Marke, als internationale Plattform, die tatsächlich auch mit Website und eigenem Internetauftritt etc. agiert und funktioniert. Und wir können auch einen Funnel herstellen sozusagen über unsere Webseite und wir sind im Aufbau, aber natürlich wird dadurch immer mehr auch in Zukunft die Möglichkeit da sein, nicht nur über Medienpartner, sondern auch jenseits davon sozusagen in Social Media und Co. Menschen für das Projekt zu begeistern. Und ich glaube, dass man allein damit schon eine höhere Diversität auch herstellt.
Genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum denn eigentlich der Umweg über die Medienpartner? Man kann ja in sozialen Netzwerken unfassbar akkurat targeten, auch nach Lagern. Und ist das nicht ein eigentlich effektiverer Weg an eure Teilnehmenden?
Ich glaube, einerseits ist, wie Maria schon sozusagen gesagt hat, ist super wichtig, dass wir mit Medienpartnern kooperieren und die weiterhin sozusagen als erste Anlaufstelle nutzen, um Leser und Leserinnen zu erreichen. Denn es geht da ganz klar um Glaubwürdigkeit. Menschen melden sich an, wenn sie glauben, dass sie ernst genommen werden und wenn sie sozusagen dahinter eine Marke sehen, der sie vertrauen können. Und darüber hinaus, und das wollen wir erreichen. Aber das geht, glaube ich, nur wieder über den Umweg sozusagen uns mit Hilfe von Medienpartnern als internationale Plattform zu etablieren und dann direkt auch immer eine Referenz herstellen zu können.
Also ich glaube, das Stichwort ist tatsächlich Vertrauen. Also es ist eben was anderes, ob ich auf Social Media einen Inhalt präsentiert bekomme, den ich dann irgendwie anklicke oder nicht oder like oder nicht oder kommentiere oder nicht oder ob mich jemand einlädt, zu einem persönlichen Treffen, was plötzlich einen komplett anderen, also das ist ja eine ganz andere Art von Interaktion, auch von Zeitaufwand. Und wir haben eben interessanterweise die Erfahrung gemacht, dass Medien super dazu geeignet sind, Leuten so ein Gespräch zu empfehlen und als Garant dafür, dass das kein Quatsch ist, ja, aufzutreten. Mhm. Und diese Garantie abzugeben, wir experimentieren jetzt gerade zum ersten Mal, muss man sagen, mit dieser Ausgabe von Europa spricht, wo jetzt heute die Anmeldung geschlossen ist. Da haben wir jetzt erst einmal stärker experimentiert, können wir über Social-Media-Kanäle aufrufen zur Teilnahme und machen das so, würde ich sagen, zumindest gemischte Erfahrung. Also so der totale Durchläufer, ja, man targetet hier bestimmte Gruppen von Menschen und dann melden die sich in Scharen an, weil wir jetzt Instagram- und Facebook-Kampagnen schalten. Die machen wir nicht. Und das ist auch das Interessante an dem Projekt. Man lernt wirklich viel darüber, wo welche Art von Interaktion im Internet eigentlich getriggert wird. Und diese Art von Interaktion, auf die es uns da ankommt, ich hätte da zumindest, ist es noch etwas, was wir explorieren, inwiefern das etwas ist, was man durch Social Media Posts wirklich stiften kann. Vielleicht entdecken wir da eben doch eine recht einzigartige Verbindung zu ihren Leserinnen und Lesern oder Zuschauerinnen und Zuschauern, die etablierte Medienmarken haben.
Also ich würde sagen, was dafür spricht, dass das hinhauen kann, ist einerseits, dass es am Ende ist, dass sozusagen, dass es nicht auf Anhieb funktioniert, fast zu erwarten. Das ist ein eigener Marketing-Funnel, der da aufgebaut werden möchte mit verschiedenen mit wahrscheinlich verschiedenen Botschaften, die jeweils an verschiedene Zielgruppen gestreut werden wollen, bis das konvertiert. Aber ich denke auch, ich sehe da auch noch eine leichte Parallele zu eurer ja sehr erfolgreich gefahrenen Strategie, wie ihr Probeabonnenten bei euch reinholt, was ja mittlerweile relativ viele Redaktionen machen, wo ich auch ständig angesprochen werde von Posts. Deine Meinung ist uns wichtig. Beantworte uns bitte diese 5 Fragen zur Corona-Politik. Als Dank bekomme ich ein Probeabo geschenkt. Das ist ja, wenn ich es richtig einordne, ist das primär eine Marketinginitiative, die sozusagen kontinuierlich gemacht wird, weil sie einfach sehr gut konvertiert. Und ich fühle mich als angesprochene Userin mit meiner Stimme so gewertschätzt, dass ich da tatsächlich auch den Aufwand betrieben habe, Fragen auszufüllen und dann, ach Mensch, da gibt's auch noch ein Probeabo obendrauf, hurra zu sagen. Also vielleicht könnt ihr auch etwas von euren eigenen Teams da lernen.
Ja, auf jeden Fall, wir sind da im engen Austausch. Die Kollegen im Verlag machen da einen extrem guten Job und gucken sich auch genau das alles sehr genau an, also was konvertiert wie gut.
Ich glaube, um das kurz abzuschließen, ich glaube, wir alle wissen, dass man erstmal ein ordentliches organisches Wachstum braucht und sich sozusagen eine entsprechende Reichweite aufbauen muss, bevor andere Dinge überhaupt dazu in der Lage sind zu konvertieren. Und unser Team, sozusagen das neue My Country Talks Team, gibt es jetzt erst seit Oktober und wir sind auf dem Weg dahin, aber ich glaube, da muss man dann realistisch sein, was man da sozusagen durch Kampagnen bisher erreichen konnte.
Könnte es vielleicht auch einfach, vielleicht würde ein bisschen eigenes Influencer-Marketing helfen, dass ihr bestimmte Menschen mit großer Reichweite dazu bekommt, über das Format zu sprechen und darüber nochmal eine separate Audience aufbaut. Eigentliche Frage ist aber eine andere. Wo wollt ihr jetzt damit hin? Was sind eure Ziele? Habt ihr ja richtig da rein investiert, eigene Gesellschaft oder Tochtergesellschaft aufgebaut? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist nicht das Ziel, damit Geld zu verdienen. Aber was sind eure Ziele, auch eure quantitativen Ziele?
Also ich glaube, zu der eigenen Organisation, genau, du hast es gerade schon gesagt, ist total wichtig, dazu zu sagen, das ist eben eine GmbH, die wir da gegründet haben, also wirklich eine gemeinnützige Organisation, weil, wie ich vorhin gesagt habe, das Thema Altruismus schon eine große Rolle spielt in der Frage, warum macht man das als Redaktion? Wir finden es einfach wichtig, das zu machen. Ist da jetzt ein Business Case dahinter? Also jetzt wenn man mal jenseits von eben Abo-Marketings, die man vielleicht an die E-Mail-Adressen hängen könnte, die man da einsammelt, was wir nicht machen, ja, auch sehr bewusst nicht machen. Das wäre vielleicht was man da ausbeuten könnte. Ansonsten schlummert in diesem Projekt jetzt bis jetzt nicht unbedingt sozusagen das Millionen-Umsatzpotenzial, was wir bis jetzt wissen, kann uns ja noch einfallen. Was wir aber schönerweise stattdessen gefunden haben, ist großes Interesse von Stiftungen aus dem In- und Ausland, also sowohl von deutschen Stiftungen als auch von anderen europäischen Stiftungen, die alle an dem Thema dran sind, wie stabilisieren wir eigentlich die Mitte der Gesellschaft? Was können wir tun, zum gesellschaftlichen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern? Was können wir tun, um zu verhindern, dass immer mehr Menschen extreme Meinungen annehmen und auch gar nicht mehr kompromissbereit sind in Bezug auf bestimmte politische Fragen? Und die und wir sozusagen, obwohl wir aus einer ganz anderen Richtung kommen, also einfach aus einer redaktionellen, wir haben uns da in den letzten 2 Jahren für das ein oder andere Projekt eben schon zusammengefunden, die Allianz Kulturstiftung und die Evans Foundation aus Amsterdam, aus Belgien und die European Culture Foundation aus Amsterdam, gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, Fördern Europa spricht jetzt im 2. Jahr.
Fördern, und, das heißt, die stecken da Geld rein.
Genau. Also die finanzieren sozusagen die Manpower und die externen Kosten, die das Projekt hat.
Aber das wiederum verstehe ich ja dann sozusagen als Mittel zum Zweck, damit das Ganze kein Minusgeschäft ist für die Zeit. Aber der Zweck, also die Ziele von My Country Talks, wie sind die verortet? Also wann würdet ihr sagen, dass das Investment, ob das von Stiftungen kommt oder von direkt von der Zeit, dass es das wert ist in 3 Jahren?
Also ich glaube, wert ist es jetzt schon und wird es bei jedem weiteren Dialog-Event sein, das Menschen miteinander in Verbindung bringt. Aber ganz klar, ich meine, wir haben jetzt die 2. Ausgabe von Europe Talks, die im Dezember läuft. Und das wollen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall mit einer Neuauflage weiterverfolgen. Wir wollen weitere nationale Events auf die Beine stellen. Also zum Beispiel haben die Niederlanden wieder großes Interesse daran, der Volkskrant das nächste Netherlands Talks aufzusetzen. Die Briten haben Britain Talks gemacht, es gab Sweden Talks, Österreich spricht. Und meine Vision ist es auf jeden Fall auch, damit sozusagen in die Welt zu gehen und die Welt miteinander ins Gespräch zu bringen. Also nicht nur im europäischen Bereich und auf dem europäischen Kontinent zu agieren, sondern tatsächlich auch zum Beispiel als Ziel im nächsten Jahr mindestens einen Medienpartner von allen Kontinenten zu gewinnen, um damit The World Talks auf die Beine zu stellen.
The World Talks. Und daran arbeitest du, Hannah, jetzt mit einer weiteren Kollegin oder mit wie groß ist das Team?
Wir sind zu dritt. Sarah Cooper ist dabei und Ulrike Zimmermann und wir arbeiten jetzt gemeinsam daran, das Ganze groß zu machen. Genau, aktuell an Europe Talks und im Anfang nächsten Jahres wird es dann weitergehen mit Planung Richtung The World Talks und natürlich auch dem nächsten Deutschland spricht im Kontext der Bundestagswahl. Es sind natürlich auch solche Dinge denkbar, dass man jenseits sozusagen von Länder oder regionalen, weltweiten Events darüber nachdenkt, okay, was wollen wir eigentlich mit dieser Software erreichen und wie kann man diese weiterentwickeln? Zum Beispiel steht die Idee im Raum, dass man eben ein rotierendes Element sozusagen einbindet, was Menschen ständig die Möglichkeit gibt, miteinander in Dialog zu treten, also nicht nur an einem festen Termin, sondern darüber hinaus. Was wir aktuell eben mit einbeziehen, sind politisch unterschiedliche Menschen, politisch denkend. Es wäre aber sicher genauso spannend, mal Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen gemeinsam ins Gespräch zu bringen. Das heißt, dass man dementsprechend matchen würde. Mhm.
Wenn ihr aber jetzt nochmal in die weltweiten Expansionspläne geht, zieht ihr dann eine Grenze bei autoritären Staaten oder bei Ländern, wo ich als Teilnehmerin vielleicht nicht sicher bin, meine offene Meinung zu sagen oder wo man auch vermuten könnte, dass ein Staatsbeamte mir gegenüber sitzt, der meine Meinung abhorcht?
Ja, total, total gute Frage. Wir haben uns tatsächlich auch schon angefangen, ganz konkret damit zu beschäftigen, weil wir Anfang des Jahres 2019 tatsächlich eine Anfrage bekommen haben von der South China Morning Post aus Hongkong.
An die habe ich gerade gedacht vorhin, weil wir auch mit denen mal openly-seitig geredet haben.
Genau, die haben eine sehr international ausgerichtetes Board. Da sind Leute, die gucken in der ganzen Welt auch nach Dingen, die sie für ihre Zeitung übernehmen können. Die sind irgendwie auf uns gestoßen und da hatten wir uns eben ganz konkret schon angefangen, Gedanken zu machen, wie können wir eine gewisse Anonymität der Teilnehmer wahren, trotzdem diese persönlichen Gespräche herstellen, wie sicher sind unsere Server eigentlich, wie sicher sind die Daten der Leute, die wir da erheben, ist das dann auch ganz garantiert nicht hackbar. Und man muss sagen, dass wir einen extrem hohen Sicherheitsstandard heute schon haben, weil die Europäische Datenschutzverordnung vorschreibt, dass diese Art von Daten, die wir da erheben, nämlich einerseits politische Meinung, andererseits persönliche Kontaktdaten, also E-Mail-Adressen und Handynummern, wenn man das erhebt, dann muss man den höchsten Sicherheitsstandard sozusagen einziehen.
Also das Google Doc von 2016 wurde eingestampft.
Genau, das Google Doc ist schon lange, lange nicht mehr involviert, sondern das läuft ja jetzt, das ganze Projekt, auf einer eigens im Auftrag von Zeit Online entwickelten Software. Das ist wirklich also einfach ganz, ganz eigens dafür programmierte Software, die wir da dann auch an unsere Medienpartner eben weiter lizenzieren. Und diese Fragen müsste man sich dann nochmal ganz anders stellen. Wegen Corona ist das Gespräch mit der South China Morning Post dann erstmal, liegt es jetzt erstmal auf Eis. Aber wir haben uns die Fragen auch schon gestellt. Wir haben Medienpartner aus Ungarn zum Beispiel dieses Jahr mit an Bord gehabt, eigentlich bei Europa spricht. Haben mit denen auch schon mal angefangen, darüber ein bisschen zu reden, kann man ein Ungarn spricht organisieren. Und das ist ein europäisches Land und trotzdem muss man sich natürlich die Frage nach der Unabhängigkeit der Medien und nach den Interessensgruppen, die es da geben könnte, da irgendwie nochmal ganz anders stellen, als das jetzt in Deutschland oder den Niederlanden oder der Schweiz der Fall ist.
Und habt ihr die Frage für euch beantwortet?
Also wir würden es halt immer dann machen, wenn wenn wir sicher sind, dass wir wenigstens einen Medienpartner haben, von dem man wirklich sagen kann, das ist ein unabhängiges Medium. Und der ist der Garant dafür,
dass es sichere Gespräche sind.
Dass es sichere Gespräche sind, genau.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist nicht die Frage nach dem Land entscheidend, sondern die Frage nach, welche Medienpartner in dem jeweiligen Land sind Teil davon. Denn wenn diese eine Unabhängigkeit gewährleisten können und auch einen Schutz der Daten, dann würde ich sagen, ist das erstmal etwas, was man durchaus unterstützen sollte, weil es eine demokratische Debatte zulässt, die vielleicht in diesem Rahmen sonst nicht stattfindet.
Also Russia Today wäre draußen.
Ein Ziel, auf das wir alle, die an dem Projekt beteiligt sind, uns erst kürzlich wieder verständigt haben, ist, dass wir einfach so viel wie möglich von diesen kontroversen Gesprächen herbeiführen wollen, weil wir einfach daran glauben, dass das einen wahnsinnigen Mehrwert für alle bietet, die selber teilnehmen. Das wissen wir aus dem Feedback. Wir glauben aber auch total an die gesellschaftliche Wirkung der Kommunikation darüber, der Geschichten darüber, über die Hannah vorhin sprach, dass einfach Leute mitbekommen, es gibt Menschen, die ganz unterschiedlich politisch denken, sprechen miteinander, auch wenn ich es selber nicht mache. Ich höre von diesem Projekt, ich nehme wahr, dass da was Positives vonstatten geht. Wir glauben total, dass diese Wirkung, die davon ausgeht, auch nicht zu unterschätzen ist und wollen das einfach so oft wie möglich wiederholen. Und wir wissen eben, was ich eingangs hatte ich kurz erwähnt, dass wir auch eine Ausgabe von Deutschland spricht mal wissenschaftlich haben begleiten lassen. Und das Ergebnis dieser wissenschaftlichen Begleitung war, dass tatsächlich schon ein zweistündiges Deutschland spricht oder My Country Talks Gespräch zwischen politisch völlig unterschiedlich denkenden Menschen dazu führt, dass die Vorurteile gegenüber politisch Andersdenkenden abbauen. Also weniger das Gefühl haben, der andere Mensch ist dümmer als sie selbst, der kann einfach nicht richtig nachdenken, der gehört zu einer Gruppe von Menschen, die ganz anders sind als sie selbst, also die man so ablehnt, mit denen man nichts gemeinsam hat. All diese Art von Vorurteilen werden durch diese Gespräche gelindert, abgebaut. Und das ist eben in einer Zeit, wo wir ja in jedem zweiten Tag über die Zunahme der Polarisierung berichten müssen, in allen möglichen unterschiedlichen Ländern, glauben wir, das ist halt ein wahnsinniger Mehrwert. Und deswegen ist es wirklich ganz wertvoll, einfach zu gucken, dass so viel wie möglich Menschen im Gespräch dieser Art führen.
Habt ihr das quantifiziert, die Anzahl von, wenn man in der Tinder-Produktwelt bleibt, Matches/Dates, die ihr zustande bringen wollt in absehbarer Zeit?
Nee, da sind wir ganz schlecht mit solchen numerischen Zielen.
Wir wollen den gesellschaftlichen Zusammenhang stärken.
Also ich würde sagen, numerische Ziele sind ja auch, glaube ich, auch eher eine Hilfestellung, meine ich. um auf das Ziel zu kommen.
Aber ich glaube, also wir haben tatsächlich da noch kein quantitatives Ziel und ich bezweifle auch, dass man das letztendlich so festschreiben kann oder überhaupt möchte. Vielleicht nochmal ansetzen bei dem, was Maria gesagt hat. Ich finde, und das ist ja das Schöne daran, wir merken, wie einfach das dann ist, dass Menschen tatsächlich aufeinander zugehen, indem sie ein ganz normales Gespräch miteinander führen. Wir schaffen die Räume dafür, dass das wieder möglich ist. So viel mehr müssen wir da gar nicht leisten, sondern wir müssen diesen ersten sozusagen Anhaltspunkt für Menschen liefern und ihnen diese Möglichkeit wieder geben. Und da sehen wir, wie hoch und groß das Interesse daran eigentlich ist, dass also doch jenseits von irgendwie Twitter-Klakören und sozusagen Social-Media-Bubbles eigentlich doch das Interesse da ist und weiterhin bleibt, mit einem Mensch sozusagen in Kontakt und Austausch zu treten, der anders denkt als ich. Nur werden, glaube ich, die Räume dafür immer kleiner und wir machen das wieder möglich. Mhm.
Dann meine letzte Frage. Ich habe gerochen, dass jetzt mit Europe Talks für alle, die das jetzt interessiert, ein Stichtag ansteht. Hanna, kannst du dazu sagen, was am 13. Dezember passiert?
Genau. Also es ist so, wir geben immer einen Tag und eine Uhrzeit vor, an denen die Menschen, die teilnehmen, dann ihr persönliches Gespräch miteinander führen. Und das findet am 13.12. um 15 Uhr statt. Und vorab rahmen wir das Ganze in ein digitales Event ein. Und da gibt es spannende Lightning Talks, da gibt es eine Podiumsdiskussion, da wird es auch ein paar Artistic Contributions geben. Das ist also so, um sozusagen das Ganze groß zu machen und die Menschen schon vor ihrem eigentlichen Gespräch abzuholen und auch so ein bisschen inhaltlichen Input für ihre Gespräche mitzugeben. Also es wird Lightning Talks geben zu europäischer Solidarität in der Corona-Pandemie von einer italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri. Ivan Krastev wird über die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union diskutieren. Und ganz spannend, Peter Coleman von der Columbia University hat dazu geforscht, wie man moralische Konflikte löst und überwinden kann. Und mit dem wird es ein Interview geben zu How to have a difficult conversation, um sozusagen ganz direkten Input zu liefern für die Gespräche, die dann im Anschluss stattfinden.
Wenn ich jetzt die Anmeldefrist verpasst habe, kann ich als Zuhörende mich da noch anmelden?
Du kannst dich leider nicht mehr für ein persönliches Gespräch anmelden, aber du kannst auf jeden Fall sehr gerne dir das Event anschauen. Wir werden auf Zeit Online dazu auch einen Livestream haben und einen Facebook-Livestream, den wir bald noch auf allen Kanälen gerne teilen.
Genau, und zu den nächsten Produkten, die wir entwickeln, ist ein kleines E-Mail-Anmeldefach für Leute, die an der nächsten Deutschland spricht oder Europa spricht Aktion teilnehmen wollen.
Weil das ist tatsächlich,
das ist auf jeden Fall was schon häufig angefragt wurde für Leute, die einfach nicht über diese Anmeldung gestolpert sind, zufällig.
Euch beiden vielen Dank. Also, dass Maria ihr das gestartet habt. Hanna, dass du es aufs nächste Level trägst. Und für das Gespräch.
Das vielen Dank, liebe Pia.
Das Projekt ist mega gut und sinnstiftend und spannend.
Vielen Dank, danke für dein Interesse. Und wenn ich das noch sagen darf, da wir ja eben diese GmbH gegründet haben, wenn Leute zuhören, die denken, das klingt nach was, was sie selber gerne unterstützen wollen und sie arbeiten zufällig bei einer Stiftung oder einer ähnlichen Institution, dann freuen wir uns auch über E-Mails, weil wir natürlich dass nur in dem Maße unsere Mission erfüllen können, so viel wie möglich Zwiegespräche herbeizuführen, indem wir auch die Unterstützung dafür bekommen.
Sehr gut, dann wird sich der Link auch nochmal in den Shownotes finden.
Sehr gerne.
Vielen Dank euch beiden.
Ciao.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war's. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Links zu My Country Talks sowie zu Hanna und Maria findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns vor Weihnachten noch einmal wieder. Dann verschwinde ich für ein paar Wochen in eine Winter-/Babypause. Und über Kommentare, Kontakt und Bewertung freuen wir uns aber wie immer. Frohen Advent. Ciao, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. bei OMR.